Bob G. hatte auf keinen seiner Maquas Tod betreffenden Briefe eine Antwort bekommen. Eines Abends setzte er sich an den Tisch, um sich seine Enttäuschung von der Seele zu schreiben. So entstand ein Brief, der in einem schärferen Ton als der vorige gehalten war und mit dem er in der trägen, verfilzten Bürokratie etwas Staub aufzuwirbeln hoffte. Die Verbrechen der Vergewaltigung und des Mordes werden von den Vertretern der Regierung und der Gerichtsbarkeit so bedenkenlos übergangen, dass sich die Frage stellt, ob der Staat Illinois und mit ihm die ganzen Vereinigten Staaten wirklich ein zivilisiertes Land ist oder nicht vielmehr ein Ort, an dem Männer sich aufführen dürfen wie die niedersten Tiere, ohne die geringste Strafe fürchten zu müssen. Er schickte Abschriften des Briefes an dieselben Behörden wie zuvor und erwartete, dass der schärfere Ton Ergebnisse zeitigen werde. »In der anderen Sache wendet sich auch niemand an mich«, dachte er schmollend. Beinahe überstürzt hatte er die Nische im Schuppen gegraben, doch jetzt, da sie bereit stand, ließ George Clyburn nichts von sich hören. In den ersten Wochen hatte er sich noch gefragt, wie man ihn wohl benachrichtigen werde, doch dann begann er nach Erklärung zu suchen, weshalb man ihn ignorierte. Eines Morgens ritt Rob G. in den Ort und Carol Wilkinson verließ seinen Platz auf der Veranda der Gemischtwarenhandlung und schlenderte auf ihn zu, als er eben von einer kleinen, gescheckten Stute mit hängendem Hals abstieg. »Neues Pferd, Doc?« »Ich probiere sie nur aus. Die Stute gehört Tom Beckerman.« Beckerman hatte ihm versichert, die Stute sei 5 Jahre alt, doch ihre unteren Schneidezähne waren so abgenutzt, dass sie mindestens doppelt so alt sein musste. Außerdem scheute sie bei jedem Insekt und jedem Schatten. »Mögen Sie Stuten?« »Nicht unbedingt. Allerdings sind sie zuverlässiger als Hengste. Und wenn man an den Preis denkt...« »Da haben Sie recht, verdammt recht. Übrigens...« »Ich bin gestern George Clyburn begegnet. Ich soll Ihnen ausrichten, dass er einige neue Bücher hat und ob Sie vielleicht Interesse hätten, sie sich anzusehen.« Das war das Signal. Er ging früh zu Bett und schlief ein paar Stunden. Als Arzt war er es gewöhnt, immer nur kurz zu ruhen, und so war er um 1 Uhr wieder frisch und munter. Um nicht in Zeitnot zu geraten, löste er sich schon deutlich vor 2 Uhr aus Sarahs Wärme. Er war in der Unterwäsche zu Bett gegangen und jetzt nahm er leise und ohne Licht zu machen seine Kleider und ging hinunter. Sarah war daran gewöhnt, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit wegging, um Patienten zu behandeln. Sie schlief deshalb seelenruhig weiter. Vor Nervosität brach er zu früh auf, weshalb er 10 Minuten lang in einem leichten Nieselregen am Wegesrand warten musste. Dem Pferd über den Hals streichelnd horchte er auf eingebildete Geräusche, bis schließlich Geräusche sein Ohr trafen, die er sich nicht einbildete. Das Knarzen und Klimpern eines Pferdegeschirrs, das Hufeklappern eines Arbeitspferdes. Bald darauf löste sich ein schwer mit Heu beladener Wagen aus der Dunkelheit. »Sind Sie es?« fragte George Clyburn ruhig. Rob G. unterdrückte den plötzlichen Impuls, seine Identität zu leugnen und saß ruhig auf seinem Pferd, während Clyburn im Heu wühlte, worauf eine zweite Gestalt herauskrabbelte. Clyburn hatte dem ehemaligen Sklaven offensichtlich strikte Anweisungen gegeben, denn der Mann schwang sich, ohne ein einziges Wort zu sagen, hinter Rob G. auf das Pferd. »Geh mit Gott«, sagte Clyburn fröhlich, ließ die Zügel schnalzen und fuhr los. Alles war dunkel, als sie am Haus vorbeiritten. Er hatte vorgehabt, den Mann schnell in der Nische zu verstecken, das Pferd zu versorgen und dann sofort wieder in sein warmes Bett zu kriechen. Doch im Schuppen wurde die Sache dann doch komplizierter. Als er die Lampe anzündete, sah er einen Mann zwischen 30 und 40 Jahren vor sich. Ängstliche, wachsame Augen wie die eines in die Enge getriebenen Tiers, eine große Hakennase und ungekämmtes Kraushaar, das an die Wolle eines schwarzen Schafbocks erinnerte, bekleidet mit soliden Schuhen, einem ausreichend intakten Hemd und einer Hose, die so zerrissen und löchrig war, dass sie diese Bezeichnung kaum noch verdiente. Rob G. hätte ihn gern gefragt, wie er heiße und woher er komme, aber Clyburn hatte ihm eingeschärft, keine Fragen zu stellen, das sei gegen die Regeln. Rob löste einige der Bretter und erklärte dem Mann den Inhalt des Verschlages. Ein Topf mit Deckel für die menschlichen Bedürfnisse, Zeitungspapier zum Abwischen, ein Krug mit Trinkwasser und eine Tüte ungesüßter Kekse. Der Schwarze sagte nichts. Er bückte sich nur und kroch in die Nische, und Rob befestigte die Bretter wieder. Er zögerte einen Augenblick, bevor er ging. »Gute Nacht«, sagte er dann in Richtung der Bretter. Ein Rascheln war zu hören, wie von einem Bären in seinem Bau. Offensichtlich wusch sich der Mann gerade. »Danke, Sö«, kam schließlich ein heiseres Flüstern, als rede jemand in einer Kirche. »Der erste Gast in meiner Herberge«, so nannte ihn Rob J. bei sich. Er blieb 73 Stunden. Wieder war es eine pechschwarze Nacht, als George Clyburn ihn abholte und wegbrachte. Etwa eine Woche später bekam Rob J. Angst, dass er, Clyburn, Dr. Bear und Carol Wilkinson wegen Beihilfe zum Diebstahl verhaftet werden könnten, weil er hörte, dass Maud London einen entflohenen Sklaven festgenommen hatte. Aber es zeigte sich, dass es sich nicht um seinen Schwarzen handelte, sondern um einen Sklaven, der ohne jede Hilfe von anderen aus Louisiana geflohen war und sich auf einem Flusskahn versteckt hatte. Für Maud London war es eine gute Woche. Ein paar Tage, nachdem er die Belohnung für die Rückführung des Sklaven erhalten hatte, belohnte Nick Holden seine langjährige Treue mit der Ernennung zum Deputy United States Marshal von Rock Island. Sein Amt als Sheriff legte er sofort nieder, und auf seine Empfehlung hin ernannte Bürgermeister Anderson für den Rest der Wahlperiode Londons einzigen Stellvertreter Fritzy Graham zu dessen Nachfolger. Rob J. mochte Graham nicht besonders. Doch gleich bei ihrer ersten Begegnung machte der Interims-Sheriff deutlich, dass er nicht vorhatte, Maud Londons Linie beizubehalten. »Ich hoffe doch, dass Sie Ihre Arbeit als Leichenbeschauer wieder aufnehmen, Doc. Wir brauchen Sie.« Rob J. unternahm nichts Neues mehr, weil er nicht wusste, was er noch unternehmen sollte. Irgendwann erhielt er höfliche Briefe vom Kongressabgeordneten Nick Holden und vom Gouverneur von Illinois. Es waren die einzigen Offiziellen, die ihm antworteten, und ihre Briefe waren freundliche, aber unmissverständliche Absagen. Es ärgerte ihn, doch er hatte drängendere Probleme, denen er sich zuwenden musste. Anfangs bat man ihn nur sehr unregelmäßig um die Gastfreundschaft seiner Nische, doch nachdem er einige Jahre lang Sklaven bei der Flucht geholfen hatte, wurde aus dem Tröpfeln ein beständiges Strömen und zu manchen Zeiten herrschte in seinem Versteck ein reger Wechsel. Die Negerfrage war von allgemeinem und sehr kontroversem Interesse. Dred Scott hatte den Prozess um seine Freiheit vor einem Gericht in Missouri gewonnen. Der oberste Gerichtshof des Staates entschied jedoch, er sei weiterhin Sklave, woraufhin seine der Abschaffung der Sklaverei verschriebenen Anwälte vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten Berufung einlegten. Unterdessen lieferten sich Schriftsteller und Prediger, Journalisten und Politiker aus beiden Lagern erregte Wortgefechte. Fritz Graham begann seine fünfjährige Amtszeit nach der Wahl zum regulären Sheriff mit der Anschaffung einer Meute Niggerhunde, denn die ausgesetzten Belohnungen waren zu lukrativen Nebeneinkünften geworden. Es gab mehr Geld für die Ergreifung von Ausreißern und die Strafen für die Beihilfe zur Flucht waren entsprechend härter geworden. Rob J. bekam weiterhin Angst, wenn er daran dachte, was ihm passieren könnte, falls man ihn ertappte, doch meistens verbot er sich solche Gedanken. Ein amtliches Schreiben bestellte Rob J. für den 21. Tag des Juni im Jahr des Herrn 1857 zum Behufe der Einbürgerung in das Gerichtsgebäude von Rock Island. Es war ein klarer, warmer Tag. Doch die Fenster im Gerichtssaal waren geschlossen, denn den Vorsitz führte Honorable Daniel P. Allen und der mochte keine Fliegen. Es herrschte nur schwacher Publikumsverkehr und Rob J. hegte die begründete Hoffnung, die Sache schnell hinter sich bringen zu können, bis Richter Allen begann, die Eidesformel zu verlesen. »Also dann schwören Sie hiermit jeden Anspruch auf fremde Titel und Staatsangehörigkeiten aufzugeben?« »Ich schwöre es«, erwiderte Rob J. »Und schwören Sie, für die Verfassung einzutreten, sie zu verteidigen und im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika Waffen zu tragen?« »Aber nein, Sir, Euer Ehren, das schwöre ich nicht.« Durch diese Antwort aus seiner Apathie gerissen starrte Allen ihn an. »Ich will nicht töten, Euer Ehren, und deshalb werde ich nie in den Krieg ziehen. Honorable Allen schien verärgert. Roger Murray am Tisch des Protokollführers neben der Richterbank räusperte sich. Das Gesetz besagt, dass der Anwärter in solchen Fällen beweisen muss, dass er ein Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen ist, dessen Glauben es ihm verbietet, Waffen zu tragen. Das heißt, er muss zu einer Gruppe wie den Quäkern gehören, die öffentlich verkünden, dass sie nicht kämpfen. »Ich kenne das Gesetz und weiß, was es bedeutet«, erwiderte der Richter giftig, verärgert darüber, dass Murray ihn immer in aller Öffentlichkeit belehren musste. Er spähte Rob J. über seine Brille hinweg an. »Sind Sie Quäker, Dr. Cole?« »Nein, Euer Ehren.« »Was zum Teufel sind Sie dann?« »Ich gehöre keiner Religion an«, antwortete Rob J. und sah, dass der Richter ein Gesicht machte, als hätte er ihn persönlich beleidigt. »Euer Ehren, darf ich vortreten?« kam eine Stimme von den Zuschauerbänken. Rob J. erkannte Stephen Hume, der als Anwalt für die Eisenbahn arbeitete, seit Nick Holden ihm seinen Sitz im Kongress abgenommen hatte. Richter Allen bedeutete ihm, näher zu treten. »Herr Abgeordneter!« »Herr Richter«, sagte Hume mit einem Lächeln, »wollen Sie, dass ich persönlich für Dr. Cole bürge? Für einen der herausragendsten Männer in ganz Illinois, der als Arzt Tag und Nacht für die Menschen da ist? Jeder weiß, dass sein Wort Gold wert ist. Wenn er sagt, dass er aus seiner Überzeugung heraus nicht im Krieg kämpfen kann, sollte das jedem vernünftigen Mann als Beweis genügen.« Richter Allen runzelte die Stirn, unsicher darüber, ob dieser politisch einflussreiche Anwalt ihn eben unvernünftig genannt hatte oder nicht, und er beschloss, um sicher zu gehen, nur Murray böse anzufunkeln. »Wir fahren fort mit der Einbürgerung«, sagte er. Und so wurde Rob J. ohne weitere Verzögerung ein amerikanischer Staatsbürger. Auf dem Rückweg nach Holden's Crossing überfielen ihn ein paar schmerzliche Erinnerungen an sein schottisches Heimatland, dem er eben abgeschworen hatte. Aber dennoch war es ein gutes Gefühl für ihn, jetzt Amerikaner zu sein. Und das trotz der Probleme, die das Land im Augenblick erschütterten. Erst vor kurzem hatte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten in letzter Instanz entschieden, dass Dred Scott ein Sklave sei, da der Kongress nicht das Recht habe, die Sklaverei in den Einzelstaaten zu verbieten. Anfangs hatten die Südstaatler gejubelt, doch inzwischen tobten sie schon wieder, da die Führer der Republikanischen Partei angekündigt hatten, sie würden die Gerichtsentscheidung nicht als verbindlich hinnehmen. Und auch Rob J. wollte das nicht, obwohl seine Frau und sein Sohn inzwischen zu heißblütigen Südstaaten-Sympathisanten geworden waren. Eines Tages gegen Ende jenes Sommers verschlug es einen Chinesen mittleren Alters, dessen Namen niemand kannte, nach Holden's Crossing. Da ihm im Saloon die Bedienung verweigert wurde, gab er einer Prostituierten namens Penny Davis Geld, damit sie ihm eine Flasche Whisky besorgte und ihn mit in ihre Hütte nahm, wo er am Morgen darauf in ihrem Bett starb. Sheriff Graham sagte, er wolle in seiner Stadt keine Hure, die ihren Schlitz an ein Schlitzauge verkaufe und dann an weiße Männer weiter verhökere, und er sorgte persönlich dafür, dass Penny Davis Holden's Crossing verließ. Die Leiche des Chinesen ließ er auf einen Karren werfen und zum Leichenbeschauer bringen. Als Rob J. an diesem Nachmittag zu seinem Schuppen ging, wartete dort Shaman auf ihn. »Hab noch nie einen Orientalen gesehen.« »Der da ist aber tot. Das weißt du doch, Shaman, oder?« »Ja, Pa.« Rob J. nickte und öffnete die Schuppentür. »Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen, Shaman.« »Kann ich zusehen?« »Willst du das wirklich?« »Ja, Pa.« Rob nahm sein Skalpell und öffnete die Brust. Oliver Wendell Holmes hatte eine sehr extravagante Art gehabt, den Tod zu präsentieren, doch Rob J. bevorzugte einen sachlicheren, einfacheren Stil. Er warnte seinen Sohn, dass die Eingeweide eines Menschen schlimmer stänken als jedes Wild, das der Junge je ausgenommen hatte, und riet ihm, durch den Mund zu atmen. Dann wies er ihn darauf hin, dass das tote Gewebe vor ihnen kein Mensch mehr sei. Was es auch war, was diesen Menschen lebendig gemacht hat, manche nennen es Seele, es hat seinen Körper verlassen. Shamans Gesicht schien bleich, aber seine Augen waren hellwach. Ist das der Teil, der in den Himmel geht? Ich weiß nicht, wohin er geht, sagte Rob sanft. Er wog die Organe und ließ Schemen das jeweilige Gewicht notieren, eine einfache Beschäftigung, die ihm aber wirklich die Arbeit erleichterte. »William Ferguson, mein Lehrer, hat immer gesagt, dass die Seele den Körper hinter sich lässt, wie man aus einem Haus auszieht. Und dass wir den Körper deshalb aus Respekt vor dem Menschen, der in ihm wohnte, vorsichtig und mit Würde behandeln müssen. Das hier ist das Herz, und daran ist er gestorben.« Rob nahm das Organ heraus und legte es Schemen in die Hände, damit er den dunklen Wulst toten Gewebes, der sich aus der Muskelwand herauswölbte, genau betrachten konnte. »Was ist mit ihm passiert, Pa?« »Das weiß ich nicht, Schemen.« Er legte die Organe wieder in die Körperhöhle und nähte diese zu, und als sie dann gemeinsam die Instrumente wuschen, kehrte die Farbe wieder in Schemens Gesicht zurück. Rob J. war beeindruckt, wie gut sich der Junge gehalten hatte. »Ich habe nachgedacht«, sagte er. »Möchtest du ab und zu mit mir hier arbeiten?« »Sehr gerne, Pa«, rief Schemen mit strahlendem Gesicht.